Otto Heinrich Kühner. Ich sitze gerade an seinem Arbeitsplatz im Dichterhaus Brückner Kühner, also dem Wohnhaus, das er mit seiner Ehefrau und Schriftstellerkollegin Christine Brückner 3 Jahrzehnte lang bewohnt hat. Im Hintergrund hören wir die Glocken der Markuskirche. Otto Heinrich Kühner ist im Jahr 1921 geboren in einem Pfarrhaus in Nymburk am Kaiserstuhl und 1996 in Kassel gestorben. Das Geburts- und Sterbejahr und auch die Herkunft aus einem Pfarrhaus teilt er mit seiner Ehefrau Christine Brückner. Kühner hat seit den 1950er Jahren ein breites Oeuvre von Romanen, Erzählungen, Gedichten, Hörspielen, auch Theaterstücken und Fernsehspiel geschaffen. Und dieses Werk entwickelt sich seit den späten 50er Jahren eindeutig in eine humoristische Richtung. Das heißt, fast alle seine Texte sind von da an vom Komischen und Grotesken geprägt. Das betrifft auch den Roman, seinen vorletzten Roman, Lebenslauf eines Attentäters, der im Jahr 1975 erschienen ist, übrigens im gleichen Jahr wie der sehr erfolgreiche Roman von Christine Brückner, Jauche und Lefkojen. Kühners Roman ist nicht annähernd so erfolgreich, also was die Verbreitung angeht, wie der Roman seiner Frau. Das liegt auch an der Schreibweise, denn dieser Roman hat einen, man kann geradezu sagen, experimentellen Stil, der ja in Art eines Protokolls oder einer Dokumentation unendlich viele Fakten zusammenträgt zur Lebens- und Entwicklungsgeschichte des Antihelden Hans Habich, der 1915 geboren wird und sich zu einem Gewalttäter, einem Gesinnungstäter entwickelt, der 1962 in Stuttgart ein Attentat auf den französischen Staatspräsidenten de Gaulle verübt, dem de Gaulle auch zum Opfer fällt, was zu Umwälzungen in ganz Europa führt, in deren Folge Deutschland wiedervereinigt wird. Wohlgemerkt erschien 1975 der Roman. Deutsche Wiedervereinigung als kommunistisch regierte Deutsche Sozialistische Republik. Der Attentäter verbringt dann lange Zeit in psychiatrischen Einrichtungen, bis er dann gegen Ende seines Lebens in ein Altersheim entlassen wird. Ich möchte aus dem ersten Kapitel vorlesen, die Zeugung des Hans Habich. Und diese Zeugung entfaltet schon, also in ihrer Darstellung, das, was Otto Heinrich Kühner eine Diktatur der Fakten ironisch genannt hat. Und wir werden dann noch einmal ins letzte Kapitel springen, das uns nach Kassel führt. Die Zeugung des Hans Habich. Die Abstammung. Am Anfang vor 5 Milliarden Jahren schuf Gott aus Energie und Schwingung die erste Ursache, schuf den Materialismus und den Idealismus. Den Nobelpreisträger Professor Harlow M. Sharp, Adolf Hitler und den Kinovorführer Hans Habich, dessen Arbeitsscheu und Rot-Grün-Farbenblindheit die Entstehungsgeschichte der Welt von Professor Harlow M. Sharp, die Kantner-Plastische Theorie und die Sonne. Aus deren Gasnebeln entstehen durch Aussonderung der schweren Elemente die Planeten und somit eine totale Sonnenfinsternis auf der Erde am Freitag, dem 21. August 1914, nach Abkühlung der Erdrinde, aus den sich niederschlagenden Wasserdampf die Urozeane und die Geschichte der Entstehung des Lebens von den Aminosäuren über Alge, Fisch und Echse bis zum Schimpansen, während gleichzeitig das magmatische Urgestein Festlandssockel aufsteigen lässt. Asien und Europa, Frankreich gegen dem Deutschen Reich versetzt, sodass beide Länder nur eine kurze gemeinsame Grenze haben, und der Schliefenplan die Verletzung der Neutralität Belgiens und der Niederlande voraussetzt. Durch Aufwölbung der Erdkruste und aus Meeresablagerungen wie Ton, Gips, Mergel und Muschelkalk das Königreich Württemberg und die Gipsfabrik Lambert bei Untertürkheim dann infolge Platzens einiger Fugen der Stuttgarter Talkessel, der es erlaubt, von den Hängen mit dem Fernrohr den Dachgarten des Leonhardbads einzusehen, sowie zwischen Vogesen und Schwarzwald der Rheingraben, in den sich noch einmal das Meer ergießt, sodass nach dem erneuten Abfließen des Wassers durch Zersetzung tierischer und pflanzlicher Stoffe Erdöl für die Willem Ax AG zurückbleibt. Im Frühjahr 1818 wandert der Landwirt Johann Georg Habich aus Armwasserstetten bei Münsingen mit seiner Familie nach Russland aus, weil der Boden der Schwäbischen Alb ertragsarm ist und der aufklärerische württembergische König die Stundenleute unterdrückt. Den schwächlichen, körperlich und seelisch anfälligen Sohn Karl Jakob Habich lässt er bei dem Mutterbruder Schletterer zurück. In Trier wird Karl Marx geboren und in Döllersheim, Niederösterreich, Alois Schickelgruber, uneheliches Kind des jüdischen Kaufmanns Frankenberger aus Graz und dessen Hausmagd Anna Schickelgruber. In Deutschland setzt als Gegenströmung gegen die Aufklärung die Romantik ein. Turnvater Jahn, Treitschke, Fichte und Ernst Moritz Arndt bereiten den Weg für den Nationalsozialismus vor, Sendereihe Studio Heidelberg des SDR. Als Folge der Romantik breitet sich in Deutschland, angeführt von Kant, Hegel und Schiller, der Idealismus aus. Die mit der Aufklärung aufkommende Technik verwandelt den Agrarstaat zum Industriestaat. In Intertürkheim wird das Gipswerk Lambert gegründet. Der Tagelöhner Adam Axas Steinheim an der Mur findet Arbeit beim Bau der neuen Eisenbahnstrecke Cannstatt-Ulm. Er siedelt mit seiner Familie nach Untertürkheim über. Alois Schickelgruber wird von dem Landwirt Hiedler aus Döllersheim an Kindesstatt angenommen. Der Idealismus führt zur Verherrlichung des Staates und folglich zum Obrigkeitsdenken. Die neue Arbeiterschicht, die der Industriestaat hervorgebracht hat, findet ihren Kopf in Karl Marx. Adam Ax, der revolutionäre Ideen verbreitet, entzieht sich seiner drohenden Verhaftung durch die Flucht, lässt seine Frau und seinen Sohn in Untertürkheim zurück und wandert nach den Vereinigten Staaten von Amerika aus. Das Obrigkeitsdenken legt den Grund zum Militarismus und Imperialismus. Unter dem Eindruck des gemeinsam erfochtenen Sieges im Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 vereinigen sich die deutschen Länder. Das besiegte Frankreich muss Elsass-Lothringen abtreten, worauf es eine Revanche- und Einkreisungspolitik gegen das Deutsche Reich beginnt. In Armwasserstetten heiratet Karl Jakob Habich, der bei der Auswanderung seiner Familie zurückgelassen worden war, die Rahel Landauer, Tochter des jüdischen Eisenwarenhändlers Moses Landauer aus Buttenhausen. Der Hass, den bisher die deutschen Stämme und Kleinstaaten gegenüber gehegt hatten, richtet sich, nachdem sie geeinigt sind, nach außen, in erster Linie gegen die Franzosen. Der Sohn des nach den Vereinigten Staaten von Amerika ausgewanderten Adam Ax, Philipp Ax, wird Arbeiter im Gipswerk Lambert. Alois Hiedler, vormals Schickelgruber, inzwischen Zolloffizial, nimmt den Namen Hitler an. Friedrich Nietzsche verkündet im Geist der Romantik den blonden Herren und Übermenschen, der sich jenseits von Gut und Böse, bestimmt vom Willen zur Macht, die Schwächeren zu Sklaven unterwirft. Philipp Ax heiratet die Katharina Undeutsch aus Untertürkheim, Tochter des verstorbenen Konrad Undeutsch und der Anna Barbara Oechsler aus Hohenheim auf den Fildern. Sie bringt ein Haus und 2 Hektar Rebgelände mit in die Ehe. Der Chemiker Ernst von Karl, der Weser Gummiwarenfabrik AG in Bremen erfindet das vulkanisierte Kondom zur Empfängnisverhütung und Gottlieb Daimler in Bad Cannstatt den Vergasermotor, mittels dessen der französische Staatspräsident Charles de Gaulle am 12. September 1962 durch Stuttgart fährt. Als fünftes Kind des Karl Jakob Habich und der Landauer wird in Armwasserstätten die Lina Habich, Mutter des Hans Habich, geboren, mit ererbter Rot-Grün-Farbenblindheit und Königstreue sowie Anlage zu Schwermut, und ein Jahr darauf in Lankenau bei Bremen Maria Kulinski als neuntes Kind des polnischen Landarbeiters Josef Kulinski aus Kalisz. Philipp Ax durch die Heirat in den Besitz eigener Weinberge und somit eigenen Weines gelangt, verfällt der Trunksucht. Frankreich tritt in Verhandlungen mit Großbritannien und Russland ein, um ein Bündnis gegen das Deutsche Reich zu schließen. In Braunau am Inn kommt mit einer angeborenen Hasenscharte Adolf Hitler als Sohn des K&K-Zolloffizials Alois Hitler zur Welt und drei Monate später in Untertürkheim als viertes Kind des Arbeiters und Weinbauern Philipp Ax und der Katharina Undeutsch Karl Ax, der Vater des Hans Habich, mit ererbter Kahlköpfigkeit, starker Körperbehaarung, Arbeitsscheu und Aufsässigkeit. Aus den Ideen Nietzsches geht die sogenannte Lebensphilosophie hervor, die wiederum die nordisch-aristokratische Rassentheorie begründet. Zwischen dem Deutschen Reich und Großbritannien entwickelt sich ein Wettbewerb im Welthandel und in der Seegeltung. Der schwächliche Karl Jakob Habich stirbt, als seine Tochter Lina 5 Jahre alt ist. In Lille wird der spätere französische Staatspräsident Charles de Gaulle geboren. Die Mutter der Lina Habich, Rahel, geborene Landauer, an schwerer Schilddrüsenunterfunktion erkrankt, muss nach dem Tode ihres Mannes die Erziehung ihrer Kinder der ältesten Tochter Therese überlassen. Frankreich schließt mit Russland die gegen das Deutsche Reich gerichtete französisch-russische Entente. Maria Kulinski, inzwischen mit ihrem Vetter Franz Kulinski verheiratet, einem Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei, erhält ihr drittes Kind und nimmt, um den Lebensunterhalt mitzubestreiten, eine Stelle als Hilfsarbeiterin in der Weser Gummiwarenfabrik AG Bremen an. In Sarajevo gründen nationalgesinnte Serben, unter ihnen der Student Gavrilo Princip, einen Geheimbund zur Befreiung Serbiens von der österreichisch-ungarischen Herrschaft. Adolf Hitler siedelt nach München über, Maria Kulinski bekommt das neunte Kind. Neben dem Streit um Absatzgebiete treiben die panslawistischen Bewegungen der unterworfenen Völker in Südosteuropa Frankreichs Bestreben, Elsaß-Lothringen zurückzugewinnen, sowie Russlands Drang nach den Meerengen unaufhaltsam zum Ersten Weltkrieg. Karl Ax wird wegen Furunkulose im Sanitätsrevier behandelt, wo er den sanitätsgefreiten Sauer aus Dapfen trifft, einen Ort seiner näheren Heimat. Der serbische Geheimbund in Sarajevo beschließt, den Erzherzog Franz Ferdinand bei seinem bevorstehenden Besuch zu ermorden. In einer Anwandlung sozialistischer Rachegefühle gegen Ausbeutung, Dreiklassenwahlrecht und gegen die herrschende Klasse, die es sich leisten kann, weniger Kinder zu haben als sie, durchsticht Maria Kulinski im Kontrollraum der Weser Gummiwarenfabrik AG mit einer Nadel 5 Kondome, Spitzenerzeugnis Kavalier. In Sarajevo wird der österreichisch-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand von dem Studenten Gavrilo Princip ermordet. Eines der durchstochenen Kondome aus der Weser Gummiwarenfabrik AG gerät in eine Heereslieferung für den Sanitätspark 5 in Stuttgart. Karl Ax wird zum Gefreiten befördert. Österreich-Ungarn richtet ein auf 2 Tage befristetes Ultimatum an Serbien. Der sanitätsgefreite Sauer händigt seinem Landsmann Karl Ax während der Behandlung auf dem Revier heimlich ein Kondom Spitzenmarke Kavalier aus. Er sagt ihm, dass es sich um ein neuartiges Vorbeugungsmittel gegen Schwängerung und Ansteckung handle. Karl Ax verwahrt es in der halbleeren Blechdose mit Gibson-Girl-Zigaretten. So beginnt das Leben des Hans Habich damit, dass am Samstag, dem 1. August 1914, vormittags 11 Uhr auf dem Schlossplatz in Stuttgart ein Platzkonzert der Vereinigten Musikkapellen des Infanterieregiments 119 und des Infanterieregiments 125 stattfindet und das während des Marschliedes »Es braust« ein Ruf wie Donnerhall, der gefreite Karl Ax mit dem Fuß den Takt auf der Querleiste des vor ihm stehenden Stuhles klopft, was sich durch eine Berliner Illustrierte und den schwäbischen Merkur hindurch auf den Unterleib der darauf sitzenden Lina Habich überträgt und bei ihr einen mechanischen Reiz hervorruft. Die Muskeln ziehen sich zusammen, Puls und Blutdruck erhöhen sich, die Blutzirkulation und somit die Durchblutung der Haut nehmen zu. Das Gesicht rötet sich, Schweiß tritt auf die Stirn, bei 90% aller normal reagierenden Menschen. Karl Ax spricht die Lina Habich an, sie hört nicht, was er sagt, nickt aber mit dem Kopf. Karl Ax vergisst in der Erregung alles, sein Fahrrad, den Dienst, die Mobilmachung und den bevorstehenden Krieg, fasst die Lina Habich am Arm und zieht sie mit sich fort. Sie geht von derselben Triebhaftigkeit mit dem Gefreiten den Hang hinunter zur Villa ihrer Herrschaft und nimmt ihn, da der Hausherr eingerückt und die Hausherrin sich auf Reisen befindet, mit auf ihr Mansardenzimmer. Der russische Botschafter überreicht der deutschen Reichsregierung die Kriegserklärung. Karl Ax wirft die Lina Habich aufs Bett, zerrt ihr, ohne sich selbst zu entkleiden, Rock und Bluse vom Leib, holt die Blechdose Gibson-Girl-Zigaretten aus der Brusttasche und nimmt das Spitzenerzeugnis Kavalier heraus. Aber das Kondom, Spitzenerzeugnis Kavalier, war von Maria Kolinski im Prüf- und Kontrollraum der Weser-Gummiwarenfabrik AG durchstochen worden und während in Frankreich die allgemeine Mobilmachung angeordnet wird, gelingt es, über 2000 von 2 Millionen Samenzellen die nadeldünne Öffnung zu durchbrechen. Durch die Muskelkrämpfe werden sie von der Gebärmutter wie von einem Schwamm angesaugt. Im Wettlauf machen sie sich auf den weiten Weg zum Ei mit dem Drang zu überleben, tanzen, Autofahren, im See schwimmen, Schnitzel essen, kühles Bier trinken und Orgasmus. In sich als Fracht die Chromosomen spiralig umeinander gewickelt, mit den Gliedern der anderen Kette verschlungen, in ihnen wiederum die Gene mit Millionen von Erbeigenschaften. Die Samenzellen gelangen zum äußeren Muttermund und dringen durch ihn hindurch, wobei die Hälfte von ihnen auf der Strecke bleibt. Einige der Samenzellen gelangen bis zu dem Trichter, wo nadelspitz groß und gereift die Eizelle wartet, ebenfalls mit Chromosomen und Genen. Die Samenzelle, die als erste ankommt, dringt durch die Haut, diese erstarrt hinter ihr, die anderen prallen ab und sterben. Sterben die anderen Millionen in Laken und Handtuchen, Seifenlauge und Staub, Brüder und Schwestern, Geschwister, Kinder, Schwiegervettern und Basen, Bräutigame und Paten, Bäuerinnen, Arbeiter, Dienstmädchen, Vertreter, Soldaten und Handwerker, Protestanten, Katholiken, Linkshänder, dunkel- und helläugige, schwarz- und braunhaarige. Ein Klavierstimmer aus Stuttgart mit rötlichen Augen und Neigung zum Nasenbluten. Ein Finanzprüfer beim Gemeindeprüfungsamt Ulm, dem Haare in den Ohren wachsen. Ein Grabsteinmetz, dessen Hahn sich rot färbt, wenn er rote Beete isst. Ein Chauffeur, der an Rot-Grün-Farben blind leidet und deshalb mit dem Taxi verunglückt. Ein Gewerbelehrer, der das Perpetuum mobile erfinden will. Eineiige weibliche Zwillinge, beide magenleidend und mit je einem tränenden Augenlid, von denen die eine nach Schweinfurt, die andere nach Königsberg heiratet. Die erste bei einem Bombenangriff, die andere mit dem Flüchtlingsschiff Wilhelm Gustloff ums Leben kommt. Alle haben sie ihr Sterben und ihre Beerdigung bereits hinter sich. Während Lina Habich in das Schlafzimmer ihres Hausherrn geht, um es in Ordnung zu bringen, dringt die einzige am Leben gebliebene Samenzelle weiter vor bis ins Zentrum des Eis. Lina Habich zieht das Bett ab und räumt den Kleiderschrank auf. Die Chromosomen der beiden Zellkerne teilen sich in jeweils zwei Hälften. Lena Habich reinigt den Fußboden und wischt den Staub ab. Die Merkmale der Eltern und der Vorfahren haben sich vermischt, das Ei ist befruchtet und es enthält schon den ganzen fertigen Menschen im Plan der Gene, die Form der Nase, die Farbe der Haare, Körperbau, Lebensdauer und Charakter. Der Kinovorführer und Gesinnungstäter Hans Habich, der ein Attentat auf den französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle verüben wird, Sohn des gefreiten Karl Ax aus Untertürkheim bei Stuttgart und der Lina Habich, Dienstmädchen und Näherin aus Arm-Wasserstätten bei Münsingen auf der Schwäbischen Alb, vom pyknischen Typ mit dem starken Geschlechtstrieb des Vaters, dessen straffer turnerischer Haltung, von der Mutter ererbt die braunen Augen und durch Überwiegen von Kobalt und Eisen die schwarzen Haare, auch die rot-grünen Farbenblindheit, vom Großvater mütterlicherseits den darwinschen Ohrhöcker an der Ohrmuschel, die verkümmerte Ohrspitze der Affenvorfahren sowie die Fähigkeit, die herausgestreckte Zunge nach oben zu biegen und einzurollen, von einem Bruder der Großmutter mütterlicherseits die Anlage zu Senkfüßen und die unregelmäßigen Zähne, Zeichen sektiererischer Neigung von allen Vorfahren zusammen, die Blutgruppe 0, die ihn vor Pest, Pocken und Syphilis schützt. Nach Verschmelzen der beiden Kerne beginnt sich die neue, aus Ei und Samen entstandene Zelle zu furchen. In diesem Stil geht es 250 Seiten weiter, die Entwicklung des Hans Habich durch die Zeiten hindurch, die eben zu jenem erwähnten Attentat auf Charles de Gaulle und den europäischen und deutschen revolutionären Umwälzungen führen. Er verbringt lange Zeit in psychiatrischen Anstalten. Und wir kommen zu einem Blick in den Schluss des Buches. Das Schuld- und Sündenbewusstsein sowie die Erkenntnis der Vergänglichkeit, die Hans Habich mit zunehmendem Alter gewinnt, führen bei ihm zu einer immer größeren Verachtung des Lebens, genährt durch die Lektüre der Schriften des Thomas von Kempten, die ihm der neue Anstaltsgeistliche Prälat Maurus Wurm überreicht. In der Verachtung aller vergänglichen Dinge liegt das Heil und die Fülle des Trostes. Er gibt dem Prälaten gegenüber seinen Willen kund, zum katholischen Glauben überzutreten. Er hält von dem dazu beauftragten Kurat Clemens Pfeiffer aus Fritzlar 4 Wochen lang vorbereitende Unterweisungen und beschwört an Allerheiligen 1968, also ein Jahr früher, als der Computer errechnet hatte, das Glaubensbekenntnis des Konzils von Trient. Es überkommt ihn sogar, wie seinerzeit seine Tante Therese, das Verlangen, in ein Kloster einzutreten. Die kommunistischen Kräfte in der Deutschen Sozialistischen Partei und in der deutschen Regierung setzen sich immer mehr durch. Neuaufnahmen in Klöster werden nicht mehr zugelassen. Auf Anordnung des Innenministeriums vom 7. April 1976 wird Hans Habich aus dem psychiatrischen Landeskrankenhaus Merxhausen entlassen und wieder unter seinem eigentlichen Namen in das Altersheim Auefeld der ehemaligen Arbeiterwohlfahrt, jetziger staatlicher Altersfürsorge in Kassel, eingewiesen, nahe dem ehemaligen Lazarett, in welchem er nach seiner Kriegsverwundung gelegen hatte. Zum ersten Mal nach 14 Jahren kann er sich wieder frei bewegen, doch er fühlt sich dem inzwischen um das Dreifache angewachsenen Straßenverkehr nicht mehr gewachsen, erst recht, da er wegen der Rot-Grün-Farbenblindheit die Farben der Verkehrsampeln nicht erkennen kann. Mit zunehmendem Alter vermindert sich der Wassergehalt in seinem Körper, der Blutdruck steigt, die Atmung erniedrigt sich, das Muskelgewebe bildet sich zurück, sein Körpergewicht sinkt auf 57 Kilogramm. Die beiden deutschen Teilstaaten werden unter dem Namen Deutsche Sozialistische Republik wiedervereinigt. Berlin wird Hauptstadt. Auf dem Ausstellungsgelände bei der Leipziger Straße in Kassel wird am 1. Juni 1987 die Wanderausstellung Fortschritte des Sozialismus in der Deutschen Sozialistischen Republik eröffnet. Da wegen der Rückbildung des Muskelgewebes die Beinprothese von Hans Habich nicht mehr passt, soll er auf ärztliche Verordnung in der orthopädischen Abteilung des Stadtkrankenhauses eine neue Prothese angepasst bekommen. Er wird für den 12. Juni vormittags 10 Uhr dorthin bestellt. An dem betreffenden Tag regnet es, außerdem herrscht eine verstärkte Elektrizität in der Atmosphäre. Wegen der dadurch bedingten Unruhe und Nervosität nimmt der Vertreter Hermann Sadel in Bad Hersfeld das Beruhigungsmittel Sediton und fährt um 7 Uhr früh mit dem Auto von zu Hause weg, um in Melsungen und Kassel Kunden aufzusuchen. Hans Habich verlässt um 9.15 Uhr das Altersheim, um mit der Straßenbahn zum Stadtkrankenhaus zu fahren. Da kein Begleiter zur Verfügung steht, muss er den Weg alleine machen. Der Vertreter Sadel trinkt in Melsungen bei dem Kunden Fuchs ein doppeltes Glas, also ein Deziliter Kornschnaps, und fährt weiter in Richtung Kassel. Das Beruhigungsmittel Sediton setzt, was ihm nicht bewusst ist, die Alkoholtoleranz herab. Hans Habich will um 10.17 Uhr auf dem Fußgängerüberweg Ecke Straße der Republik, ehemalige Untere Königsstraße, und Kurt-Schumacher-Straße, die auf der Verkehrsinsel liegende Straßenbahnhaltestelle, erreichen und erkennt, weil farbenblind, nicht, dass die Ampel für Fußgänger auf Rot steht. Er setzt den Fuß auf den Fahrdamm, sieht ein Auto nahen. Es handelt sich um das Fahrzeug des Vertreters Sadel. Der Wagen des Vertreters Sadel erfasst mit der Stoßstange den Hans Habich und wirft ihn zu Boden. Dabei bohren sich diesem die abgebrochenen und zersplitterten Stäbe der Beinprothese in den Unterleib. Er verliert sofort das Bewusstsein. Von dem in der Nähe vorüberfahrenden Krankentransportwagen 3 des Deutschen Roten Kreuzes wird er aufgenommen und ins Rotkreuz-Krankenhaus gebracht. Auf dem Weg dorthin erlangt er für Sekunden das Bewusstsein und verlangt nach einem katholischen Geistlichen. Dem Hermann Sadel wird auf dem zweiten Polizeirevier eine Blutprobe entnommen, wobei 0,9 Promille Alkohol im Blut festgestellt werden. Als Hans Habich auf der Unfallstation des Rotkreuzkrankenhauses entkleidet wird, stellt der Arzt Dr. Weiß fest, dass nicht das Kraftfahrzeug, sondern die Beinprothese die eigentliche Verletzung verursacht hat. An den Zehen des verbliebenen Fußes stellt er starke Hornhautverdickungen mit aufgeklebten Filzringen fest. Er ordnet eine Blutübertragung an, aber noch bevor die notwendigen Vorkehrungen getroffen sind, erliegt Hans Habich eine Viertelstunde nach seiner Einlieferung dem hohen Blutverlust, ohne das Bewusstsein noch einmal erlangt zu haben. Dr. Weiß stellt den physischen Tod durch das Vorhandensein der Leiche fest. Der katholische geistliche Kaplan Neumann vom Pfarramt St. Marien trifft zu spät ein. Er kann nur noch den Leichnam einsegnen und ihm die letzte Ölung erteilen. Dr. Weiß bescheinigt den Tod. Noch einmal nach 25 Jahren rücken die Geschehnisse um das Attentat, das Hans Habich auf den französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle verübt hatte, ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Der Mörder de Gaulles im Alter von 72 Jahren in Kassel einem Verkehrsunfall erlegen. Seine Farbenblindheit wurde ihm zum Verhängnis. In einem Teil der Pressekommentare, vor allem des Auslandes, wird der Fall Habich auch als Argument gegen die Todesstrafe angeführt und an seinem Beispiel gezeigt, wie selbst ein Mörder, zumal ein Gesinnungstäter, zu einem rechtschaffenden, in diesem Fall sogar einem religiösen Menschen werden konnte. Da Hans Habich keine Angehörigen besitzt und sich auch sonst niemand findet, der die Kosten der Bestattung übernehmen könnte, wird sein Leichnam dem Anatomischen Institut der Universität Marburg zu Lehrzwecken übergeben. In der Nacht wird er dort von 3 Männern des französischen Nationalkomitees entwendet und unter Mithilfe der bestochenen Friedhofsangestellten Koch und Christoffel im Krematorium des Marburger Friedhofs an der Ockershäuser Allee verbrannt. Das Reaktionsvermögen des Hermann Sadel wird von der Polizei auf einem Simulator mit rollender Simulationsleinwand getestet. Dabei wird festgestellt, dass es nur den niedrigsten Grad der Verkehrstüchtigkeit erreicht. Sadel sagt aus, über jene Sekunden des Unfalls keine Kontrolle gehabt zu haben. Möglicherweise sei er nur deshalb so schnell angefahren, weil er in der Aufregung das Gaspedal mit der Bremse verwechselt habe. Die Urne mit der Asche des Hans Habich wird von den französischen Nationalisten heimlich über Genua nach Barcelona gebracht und dort auf dem Berg Tibidabo feierlich beigesetzt. Aber Hans Habich war schon bei seiner Geburt am 22. April 1915 im städtischen Krankenhaus Pforzheim infolge der Konzentrationsschwäche des Arztes Dr. Delbrez, die ihrerseits durch eine Eruption auf der Sonne ausgelöst worden war, ums Leben gekommen. Motto: Was tun gegen das Paradoxe, das Unberechenbare, das im Nachhinein das Berechnete wieder aufhebt? Was tun gegen den Quantensprung? Auch die Chromosomenhälften der Zellkerne verbinden sich beliebig. Es gibt immer noch etwas anderes, mächtigeres, etwas, das keine Ursache mehr hat. Otto Heinrich Kühner.